Hey, hallo, zurück zum zweiten Teil der Podcast-Folge Strukturwandel. Im ersten Teil hatte ich mit Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger über Weiterbildung im Arbeitsleben und die Digitalisierung der Unternehmen gesprochen. In diesem Teil geht es um Klimaschutz und was das genau für neue und alte Industrieflächen bedeutet. Außerdem reden wir über Energie und Elektromobilität auf dem Fahrrad. Und zu guter Letzt über die anstehenden Veränderungen im ÖPNV. Viel Spaß mit der Fortsetzung der Strukturwandelfolge.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector.
Standortentwicklung ist ein Riesenthema. Wir haben viele Industriegebiete. Es gibt auch viele brachliegende Industriegebiete. Die müssten ja erst einmal von Grund auf nochmal neu aufgepäppelt werden. Das Saarland muss natürlich auch den Unternehmen was bieten, damit sie herkommen. Aber macht man sich dann nicht auch in irgendeiner Form abhängig von diesen Unternehmen?
Breitbandausbau ist mittlerweile genauso wichtig wie die Zuwegung. Egal, ob das das Industriegebiet ist oder ob das das Gewerbegebiet ist. Ja, natürlich muss das, wenn man neue Flächen erschließt, mitgedacht werden. Genauso wie im Übrigen auch die Verkehrsanbindung mitgedacht werden muss, die ja nicht immer auch in einem Autoland ausschließlich über den Pkw erfolgen muss. Bei den Flächen, die bislang Industrieflächen waren und jetzt aufgegeben worden sind, das sind ja zum Teil alte Bergbauflächen, es sind aber eben auch teilweise andere Industriebrachen.
Kraftwerksflächen
genau,
zum Beispiel.
Wir haben das jetzt getan im Rahmen unseres Masterplans Industrieflächen 2, den wir mit einer Summe von 65 Millionen Euro, also wirkliche Leitinvestitionen in dieses Land und in viele Arbeitsplätze für das Saarland angehen wollen. Da haben wir ja auch Flächen, die wir im Grunde genommen auf der grünen Wiese erschließen werden, mit reingenommen, aber eben auch uns angeguckt, wie sieht es mit alten Industrieflächen aus. Eine davon haben Sie genannt, die hat allerdings einen privaten Eigentümer, auch wenn es sich um ein saarländisches Unternehmen handelt, ist es in privater Eigentümerschaft und sie ist nicht ganz frei, weil es steht noch ein Kraftwerk drauf. Aber sie muss man angehen und muss sie entwickeln, natürlich auch zu marktfähigen Preisen. Das nützt jetzt nichts, alle möglichen alten Industrieflächen zu entwickeln und man hat am Ende Preise, die niemand zahlen möchte. Dann führt sie nicht zur Ansiedlung, sondern dann führt sie einfach dazu, dass sie da ungenutzt liegen. Das ist nicht unser Ziel. Und nicht jede Fläche, die mal eine alte Industrie oder ehemalige Industriefläche war, muss auch als solche noch einmal neu entwickelt werden. Es gibt durchaus welche, die würde man heute an der Stelle nie mehr machen, weil sie viel zu nah mittlerweile an Wohnbebauungen dran liegen. Hier in Saarbrücken mal ein Beispiel nehmend, das ist eher eine städtebauliche Aufgabe, als dass man daraus eine neue Industriefläche vielleicht auch machen würde. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, sinnvolle Konzepte dafür zu entwickeln. Aber am Ende ist es so, Wirtschaft braucht Platz. Ich kenne die Debatte, dass das natürlich alles auch mit Flächenverbrauch einhergeht, der insgesamt vor allem auch deutschlandweit noch zu groß ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch wiederum sagen, dass mit dem, was an neuen Flächen erschlossen wird und mit den Eingriffen, die unweigerlich damit einhergehen, auch immer noch verordnet wird, dass umgekehrt Ausgleichsmaßnahmen erfolgen müssen. Zum Beispiel durch Aufforstung, Renaturierungen von bestimmten Flächen, Bachläufe, die eigentlich mehr so eine Art Flussautobahn bislang glichen, dass man sie jetzt nochmal verschlängelt macht und damit auch nochmal die Möglichkeit bietet, Retentionsflächen, also Überschwemmungsflächen zu machen, was ja auch verschiedenen Anwohnern an solchen Flüssen oder Bächen auch hilft, dass damit auch nochmal Flora und Fauna gefördert werden. Also das steht dem natürlich auch gegenüber. Also es ist kein Eingriff, der nicht auf einer anderen Stelle nochmal ausgeglichen wird. Nicht, weil wir neue Flächen immer schaffen, aber die Werthaltigkeit von bestimmten Flächen doch ganz erheblich steigern können mit solchen Ausgleichsmaßnahmen.
Flächen anpassen, das war bei Nobilia und Eswold so in dem Sinne nicht möglich, weil da neue Flächen bebaut worden sind. Bei Kettler zum Beispiel, jetzt Neuansiedlung, da ist es was anderes. Oder aber auch bei Eswold in Heusweiler.
Genau, das sozusagen in ein und demselben Ansiedlungsprojekt beide Modelle. Ja. Einmal grüne Fläche, einmal alte Industriefläche mit dem Laminatepark ehemalig in Eiweiler. Ein schönes Beispiel dafür, dass wir das nicht willkürlich machen, sondern da, wo es sich anbietet. Und da hat es sich sehr angeboten, im Übrigen auch, weil es uns hilft, auch auf der Zeitschiene hilft, dort die Hallen einfach nochmal umzubauen, ein bisschen anzupassen, aber dann im Grunde genommen startbereit zu sein, und zwar schon Mitte 22. Das ist ein schönes Beispiel, aber genauso auch die Ansiedlung von Kettler. Im Übrigen eines, wo man zeigt, ja, Mobilität, wenn man so will, nicht mehr nur Autos bauen oder Teile für Autos bauen, ist ein Thema der Zukunft für dieses Land, sondern das Thema Fahrrad, was ja im Sinne von Radfahren und Alltagsradverkehr auch von mir vorangetrieben wird, aber jetzt in dem Fall auch von Produktionsseite einen interessanten Aspekt erfährt, spielt an so einem Standort eine besondere Rolle. Das ist der alte Kleber-Produktionsstandort. Da sind vormals Autoreifen hergestellt worden. Es ist entwickelt worden von einem Investor und auch das Ansiedlungsgeschäft dort mit übernommen worden. Und jetzt wird eben, wenn man will, das Sinnbild auch für moderne Mobilität dort hergestellt werden, nämlich unter anderem auch Elektrofahrräder. Ein schönes Beispiel dafür, wie wir nicht alles aufgeben müssen, sondern unsere Kernkompetenz weiter einbringen können, nur eben bei einem abgewandelten Produkt.
Wenn es bei der Standortsuche so gut laufen kann, wie bei Kettler zum Beispiel oder auch im Laminatepark, dann ist das sicherlich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Aber auf der anderen Seite, jeder Grashalm, jeder Baum, der heutzutage irgendwo einem industriellen Projekt weichen muss, bringt Bürgerinitiative um Bürgerinitiative um Bürgerinitiative nach oben. Das Thema Klimaschutz ist ein Thema. Es ist inzwischen kein grüner Kampfbegriff mehr, sondern es ist Realität geworden. Aber wenn Sie als Wirtschaftsministerin solche Flächen entwickeln müssen und Ihnen stehen diese grünen Verteidiger entgegen, wenn Sie da nicht auch mal grün vor Wut?
Nein, also zunächst einmal hat ja jeder sein Recht, sein Anliegen zu formulieren. Und meine Antwort darauf ist ja auch, dass kein Belang unter den Tisch fällt. Aber am Ende ist es eine Abwägungsentscheidung. Und man muss auch sagen, es geht um eine ganzheitliche Betrachtung. Klimaschutz ist nichts, was man parzellen genau beschreiben kann, sondern Klimaschutz ist eben auch weltumspannend. Und das wird ja gerade auch an diesem Beispiel deutlich. Wir haben es hier mit einer Fabrik zu tun, die Batteriezellen fertigt. Batteriezellen fertigt, die für Elektrofahrzeuge unter anderem gebraucht werden, die wiederum als das Mittel der Wahl gesehen werden, um Klimaschutz zu betreiben. Und da sage ich eben, dann muss man eben auch die gesamte Geschichte sich angucken und sich nicht nur den Teil des Klimaschutzes oder des Umwelt- und Naturschutzes herausgreifen, der einem in der Argumentation gerade günstig erscheint. Das gleiche Phänomen gibt es ja auch bei der Errichtung von Windkraftanlagen. Natürlich müssen wir gucken, dass dadurch nicht die Biodiversität gefährdet wird. Das heißt also, bestimmte sehr seltene Vogelarten oder Fledermausarten gefährdet werden. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht vorantreiben, dann werden wir auch den Klimaschutz nicht wirksam bekämpfen können und allein dadurch auch wiederum Biodiversität gefährden in unserem Land. Also ganz so einfach, wie der ein oder andere es manchmal formuliert, ist es eben nicht in der Welt. Und ich finde, deshalb ist es auch gut, immer etwas das Größere und Ganze auch zu sehen. Insofern kann ich es nicht ganz nachvollziehen, wie man per se, natürlich gibt es Belange auch der Anwohnerinnen und Anwohner, die wird man sich jetzt auch nochmal genau angucken. Dafür ist das Verfahren ja auch gestartet. Dafür gibt es ein förmliches Verfahren, wo die auch eingebracht werden können und dann abgewogen werden. Aber im gesamten Prozess geht es hier gerade darum, etwas für den Klimaschutz zu tun und nicht gegen die Umwelt etwas zu tun.
Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, wir müssen jetzt alles nur Erdenkliche dafür tun, dass wir um jeden Preis verhindern, dass das Klima sich schlechter entwickelt. Muss man dann in dieser Gesamtbetrachtung, wenn man für alle was tut, den Part Klima nicht vielleicht doch ein bisschen größer gewichten als den Part Wirtschaftsentwicklung?
Ich glaube, wir sollten das nicht gegeneinander stellen. Ich bin viel mehr an der Formulierung dran, Wachstum und Wohlstand durch Klimaschutz, nicht trotz Klimaschutz. Wenn wir das zu unserer Leitidee auch machen, dann treten wir auch allen Geschäftsmodellen, die damit einhergehen, viel offener gegenüber. Und es gelingt uns vielleicht auch, Beschäftigten ein paar Ängste auch zu nehmen. Es ist aber allerdings schon die Frage, was heißt um jeden Preis? Denn die Industrie und damit insgesamt den Wohlstand zu opfern, den wir brauchen, um wiederum auch Klimaschutz betreiben zu können, wäre an und für sich der falsche Preis, den wir dafür zahlen. Zumindest solange wir in einer Weltwirtschaft leben, in der die Produktionsstätten dann eben auch aus Deutschland und Europa verlagert werden und dort zu deutlich schlechteren Umweltbedingungen und zu deutlich schlechteren Arbeits- und Klimaschutzbedingungen produziert wird, dann haben wir am Ende dem Klimaschutz auch keinen Gefallen getan, aber eine wirtschaftliche Grundlage unsererseits genommen. Also insofern finde ich, muss man das sehr zukunftsoptimistisch angehen, natürlich auch mit ambitionierten Zielen. Und von daher glaube ich auch, auf der einen Seite können wir uns keinen Stillstand leisten, also einfach nur bewahrend und zu sagen, okay, das wird schon irgendwie funktionieren oder wer anders wird es richten. Das funktioniert sicherlich nicht. Aber auf der anderen Seite können wir auch nicht mit radikalen Brüchen das ganze Thema angehen, weil gerade ein solch großes Unterfangen braucht auch gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn erkennbar schon ganz viele dabei als Verlierer daraus hervorgehen sollten, dann wird die gesellschaftliche Akzeptanz am Ende fehlen. Deshalb, es ist eine große Aufgabe. Es ist aber auch gerade für Deutschland eine ganz, ganz große Chance zu zeigen, wie man das vorbildlich machen kann. Aber vorbildlich ist es nur, wenn wir Klimaschutz organisiert bekommen, ohne dass wir dafür die Industrie geopfert haben.
Viele Menschen zweifeln genau daran. Sie sehen einfach die Industrie als das, was seit Jahrhunderten im Saarland Wohlstand möglich gemacht hat und ein ordentliches Leben, ein ordentliches Arbeiten möglich gemacht hat, und zweifeln einfach daran, dass Klimaschutzprodukte oder Projekte in irgendeiner Art und Weise auch wohlstandserhaltend wirken können. Es ist ja niemandem verboten, mit Klimaschutz Geld zu verdienen.
Im Gegenteil. Ich finde, wir sollten das zu unserer Grundhaltung machen. Und wir haben gerade zwei sehr schöne Beispiele, die gut in diese Erzählung auch eben reinpassen. Eswold mit einer Batteriezellfertigungsproduktion und Kettler, in dem dort zum Beispiel Elektrofahrzeuge produziert werden. Das sind beides Punkte, die am Ende helfen, das Klima im Endprodukt zu verbessern. Und wenn das noch in einer Produktionsweise, also nicht nur bezogen auf das Produkt, sondern auch in einer Produktionsweise passiert, die ebenfalls noch nachhaltig ist, dann ist das, wie ich finde, ein schönes Beispiel dafür, dass es uns gelingen kann. Es gibt andere Unternehmen im Saarland, die aus alten Reifen zum Beispiel wieder neue Produkte machen. Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass viele Leute vielleicht noch ein bisschen skeptisch darauf blicken. Und es ist tatsächlich auch Aufgabe von Politik, allerdings auch gemeinsam mit Unternehmen, dafür zu sorgen, dass uns der Beweis gelingt, dass die Skepsis nicht angebracht ist, sondern dass wir zukunftsoptimistisch rangehen können, aber uns auch bewusst ist, dass wir da auch rangehen müssen. Heißt nochmal, nicht alles kann man dort dem Markt alleine überlassen, und Strukturpolitik fordert immer auch eine aktive Wirtschaftspolitik, und das ist auch der Anspruch, den ich an meine eigene Arbeit auch habe. Deshalb kämpfe ich ja so für die Projekte. Es wird nicht gehen, dass ich einfach nur darauf warte, dass sich das Wirtschaftswachstum der letzten 10 Jahre einfach in die nächsten 10 Jahre automatisch fortsetzen wird. Das wird nicht passieren. Wenn man da jetzt nichts macht, dann wird es Arbeitsplätze kosten. Aber ich bin umgekehrt genauso davon überzeugt, wenn wir jetzt etwas machen, so wie wir das gerade angefangen haben, auch zu strukturieren, auch mit der Strukturwandelinitiative, wo ja die Partner allesamt mit an einem Tisch sitzen, dann kann da auch ein gutes Geschäftsmodell für dieses Land rauskommen. Aber wir müssen auch an unsere eigene Kraft glauben. Und ich finde, das Saarland hat schon in der Vergangenheit immer ganz gut gezeigt, dass es erstens an seine eigenen Fähigkeiten glauben kann und dass Strukturwandel durchaus etwas ist, was wir auch können. Und jetzt werden wir es halt neuerlich unter Beweis stellen.
Ins Gelingen verliebt sein, ist das eine saarländische Eigenschaft?
Ich glaube schon. Wir haben schon immer das Bewusstsein dafür gehabt, wenn wir uns nicht helfen, werden nicht allzu viele um die Ecke kommen, die das für uns erledigen werden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass Gelingen besser zustande kommt, wenn man etwas gemeinsam macht. Und Gemeinsamkeit und Zusammenhalt ist ja auf jeden Fall im saarländischen genetischen Code mit enthalten, schon allein aus der Bergbaugeschichte. Also Leute, die unter Tage aufeinander angewiesen waren, die legen ja diese Eigenschaft nicht über Tage ab, sondern das gibt's jetzt auch immer noch, dieses Zusammenstehen, die Dinge gemeinsam organisieren, sich auf das konzentrieren, was gelingen kann, und dann ist man den Zielen meistens schon ein gutes Stück näher gekommen. Und ich finde, das ist so eine Grundhaltung, die sollte uns einfach ein bisschen mehr Zuversicht auch geben, dass wir das hinbekommen. Auch andere Regionen in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Ich sehe uns allerdings gut aufgestellt.
Wir kommen vom grünen Wirtschaften, vom grünen Industriellen zum Thema Energie. Zwei Dinge, die miteinander gehen, die sich nicht ausschließen können, weil Industrie braucht Energie. Und Energie ist gerade, weil es auch ein sehr grünes Thema geworden ist, eins der größten Streitthemen überhaupt. Wir fangen mal ganz klein an. Vor einigen Monaten hat der Landtag beschlossen, alle Landesgebäude, sofern möglich, mit Photovoltaikanlagen zu belegen. Ist da schon was passiert?
Na, manchmal ist der Fortschritt eine Schnecke. Lieber wäre es mir gewesen, wir hätten schon eine Zwischenbilanz vorgelegt, wie weit wir denn schon da gekommen wären, um es mal ganz deutlich zu formulieren. Ich finde, da sind wir als Land nicht ambitioniert genug gewesen. Ich hoffe, dass sich das zumindest für die Zukunft ändert. Denn da haben wir Potenziale und wir müssen da vorweggehen. Es wird ja auch eine Debatte darüber geben, wie viel Photovoltaik können wir denn auch auf anderen Flächen noch machen, ohne dass wir dort wieder die Teller-Tank-Diskussion auch aufmachen müssen. Aber die Anzahl der Windkraftanlagen, die wir aufstellen können, ist begrenzt. Wir müssen gucken, was haben wir denn im Übrigen für Flächen, die wir über Photovoltaik für uns erschließen können, damit wir am Ende auch unseren Beitrag zur Energiewende leisten können. Natürlich wissend, dass wir niemals den erneuerbaren Strom hergestellt haben hier im Land, den man bräuchte, zum Beispiel um die gesamte Wasserstoffversorgung für die Dillinger Hütte abzubilden. Aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, nur weil ich das nicht in Summe hinbekomme, tue ich nicht das, was ich ansonsten tun kann. Und dazu gehören mal ganz unkompliziert die Dachflächen, sowohl im Landeseigentum als auch bei den Kommunen. Also da müssen wir deutlich besser werden und zumindest das aufholen, auch ein bisschen, was da liegen geblieben ist.
Der Brückenschlag zum Wasserstoff liegt ja nahe, wenn man sagt, Wasserstoff müssen wir in irgendeiner Form selbst produzieren, um damit produzieren zu können. Wissen alle, dass das eine teure Angelegenheit ist, weil es macht nur dann Sinn, wenn es grüner Wasserstoff ist. Der soll jetzt irgendwo in irgendwelchen Wüsten möglicherweise produziert werden, wie auch immer. Das Problem, was dazwischen liegt, ist die Leitung. Ob die jetzt eine Leitung ist, wo Wasserstoff durchläuft oder ob es eine Stromleitung ist. Auch dabei hat sich Deutschland im Moment gerade nicht besonders gut hingestellt, wenn es darum geht, die Netze zu verteilen. Windstrom von der Küste ins Saarland zu bringen, scheint nicht möglich zu sein. Der Netzausbau ist von den 3000 Kilometern, die ausgebaut werden müssen, glaube ich, bei einem Drittel irgendwo zum Stehen gekommen. Und da geht es einfach nicht mehr weiter. Die Menschen im Land fragen sich aber, die Energie wird für den einzelnen Saarländer immer teurer. Was kann er denn da machen? Nutzt es ihm, wenn er die PV-Anlage selber aufs Dach setzt? Gibt es da Fördermöglichkeiten? Was ist mit Speichern? Bringt das was? Unterstützt das Land das? Oder wie sieht's aus, wenn wir mal ganz zukünftig denken, im Zukunftsministerium mit der eigenen Brennstoffzelle, die per Wasserstoff betrieben wird, so wie heute die Gasheizung mit Erdgas betrieben wird?
Ich finde, zunächst einmal sollte man sich keine Denkverbote da im Moment auflegen. Und man kann es fast gar nicht groß genug denken, weil es ist eine große Aufgabe, die dort insgesamt vor uns liegt, aber sie setzt eben Infrastruktur voraus. Weil dieses isolierte, dieses Inseldenken und dann auch noch nicht mal die Sektoren übergreifend bearbeiten, das führt zu den Ergebnissen, wo wir jetzt gerade auch stehen. Ich kann nicht der Industrie sagen, ihr müsst CO2-freier bis hin zu CO2-arm produzieren, bin aber nicht in der Lage, ihnen dafür das Notwendige zu liefern. Weil am Ende werden wir über den festgesetzten Zertifikatehandel mit den sogenannten CO2-Zertifikaten die Produktion, wenn man ihnen keine Möglichkeit gibt, das zu reduzieren, so verteuern, dass der Standort nicht mehr wettbewerbsfähig auch ist. Deshalb brauchen wir einen Ausbau der erneuerbaren Energien. In dem Fall muss man, wenn man A sagt, eben auch B sagen, sonst wird man unglaubwürdig. Und beim Ausbau der erneuerbaren Energien muss man natürlich auch das Thema Leitungen konsequent nach vorne treiben. Das ist in den letzten Jahren nicht passiert. Ich kann mich noch erinnern an die große Sommerreise von Peter Altmaier. Da ist er mehr Kilometer gereist, als Kilometer Leitungsnetze seither gebaut worden sind. Das ist nicht zufriedenstellend. Und das gilt jetzt für das Thema Wasserstoff auch. Die nächste Bundesregierung muss zeigen, ob sie Infrastruktur kann. Nur wer Infrastruktur kann, wird die Probleme dieses Landes, in dem Fall der gesamten Republik, lösen können. Das gilt auch für Wasserstoffleitungen. Wir haben hier ein sehr schönes Modell, das hoffe ich uns auch beim Thema Wasserstoff voranbringen kann. Ein Konsortium von bestimmten Unternehmen, wo es auch darum geht, eine Gasleitung zukünftig zu nutzen. Im Übrigen auch mit unseren französischen Partnern. Ich kann mir gerade gar nichts Besseres vorstellen, um auch nochmal das Deutsch-Französische zu betonen, als eine gemeinsame Infrastruktur zu haben. Das gilt in der Regel für Straßen, das gilt für Schienennetze, die verbinden, aber auch solche Leitungen, auch wenn das unfassbar technisch ist, sie verbindet und sie zeigt einfach, dass wir miteinander auskommen müssen, wenn wir diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum auch nutzen wollen. Und insofern haben wir dieses Projekt auch angemeldet beim Bund, wenn es jetzt darum geht, Wasserstoffprojekte im gesamten Land zu fördern. Es hatten noch ein paar andere auch noch viele Ideen in Deutschland. Also es ist ein harter Wettbewerb. Aber es zeigt, wenn wir jetzt ernst machen wollen, denn wir haben bei den Zielen ernst gemacht, gerade jetzt jüngst nochmal, was das Thema, wann wollen wir klimaneutral in Deutschland sein? 2045. Dann müssen wir jetzt auch bei den Maßnahmen ernst machen. Und es gehört zur Wahrheit dazu, dass der Umbau unserer Industrie und der Energielandschaft, es wird Milliarden kosten. Es nicht zu tun, wird noch viel mehr Milliarden kosten und es wird viele ihre Arbeitsplätze kosten, wenn wir es nicht tun. Wenn wir es tun, investieren wir in die Zukunft in diesem Land. Und das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt auch stehen. Es gibt viele PowerPoint-Präsentationen mit ganz vielen technischen Lösungen. Nur die müssen wir jetzt großindustriell auch umsetzen und müssen dafür auch eine intakte Infrastruktur haben. Das ist eine große Aufgabe, aber ich finde, wir sollten sie angehen, denn wenn wir sie nicht angehen, werden wir hier in den nächsten Jahren mit der Abwicklung des Landes beschäftigt sein und das muss man dringend verhindern.
Beginnt diese Abwicklung schon, wenn Sie mitkriegen, dass die Dillinger Hütte mit Partnern in Frankreich eine Wasserstoffhütte mehr oder weniger baut?
Nein, die Abwicklung beginnt damit nicht, aber sie zeigt, was passieren kann, wenn man jetzt nicht handelt. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen verärgert über den Bundeswirtschaftsminister, den Peter Altmaier, den ich ansonsten ja persönlich sehr mag, aber das nützt ja nichts. Es gibt jetzt die Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Es sind jetzt Rahmenbedingungen auch auf europäischer Ebene in unserem Interesse zu beeinflussen. Das muss man alles jetzt machen, weil sonst sieht man nämlich, nach welchen Alternativen die Unternehmen suchen könnten. Ich halte davon nichts. Ich habe auch den Verantwortlichen der Stahlindustrie, egal wie sie in den letzten Jahren gehießen haben, gesagt, dass sie mich immer als eine vehemente Kämpferin an ihrer Seite wissen, wenn es darum geht, für die Stahlindustrie zu kämpfen, aber für die Stahlindustrie mit den Arbeitsplätzen im Saarland und nicht mit Arbeitsplätzen in Norwegen, Russland oder Kanada oder eben in dem Fall auch in Frankreich. Mein Kampf gilt den Arbeitsplätzen hier an der Saar. Darum geht es, die Roheisenphase, die muss auch wirtschaftlich hier an der Saar darstellbar sein. Dafür braucht es, klar, unternehmerische Entscheidungen, aber die brauchen auch einen politischen Rahmen, der deutlich macht, dass man hier an der Saar auch mit einer solchen Produktion und neuen Technologien auch zukünftig noch Geld verdienen kann. Und dabei geht es nicht nur um die Mitfinanzierung der eigentlichen Investition, sondern auch die Frage, wie hoch werden meine spezifischen Produktionskosten in den nächsten Jahren sein und bin ich damit noch weltmarktfähig, ja oder nein? Stichwort grüne Zölle, über die ja jetzt in der EU diskutiert wird, das ist ein möglicher Ansatz. Man muss aber auch darüber diskutieren, ob wir nicht einen Markt zusätzlich schaffen müssten, noch mehr für grünen Stahl, indem man auch ordnungspolitische Vorgaben macht, wie viel grüner Stahl denn in so einem Auto auch drinstecken muss. Denn am Ende müssen wir ja von der Philosophie weg, dass Umwelt- und Klimaschutz ausschließlich an der Frage festgemacht wird, was kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt unten am Auspuff raus, sondern da steckt ja viel mehr grüner Fußabdruck auch drin. Und wenn man das ganzheitlich betrachtet, haben wir hier zumindest technologische Möglichkeiten, darauf auch eine wettbewerbsfähige Zukunftsantwort zu geben. Aber dafür muss man jetzt in die Gänge kommen. Und deshalb streite ich ja auch so dafür, dass das Bundeswirtschaftsministerium da seine Rolle annimmt und nicht die Hände in den Schoß legt, denn das wird uns Arbeitsplätze kosten und wird zeigen, wo, und zwar nicht an der Saar, dann möglicherweise Investitionen getätigt werden.
Sie haben eben gesagt, der Fortschritt ist eine Schnecke. Vielleicht geht es schneller, wenn man die Schnecke in den Bus setzt. Und damit sind wir beim Verkehr, der ja im Saarland auch irgendwie vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss. Wir haben fast 650.000 PKWs angemeldet für 990.000 Menschen. Das ist vom Baby bis zum Greis mindestens 1,5 Autos für jeden. Wenn man die alle ordnungsgemäß parkt, dann kriegen wir die auf den 2000 Kilometer Straßen, die wir im Saarland haben, gar nicht unter. Dann kann man nirgendwo mehr hinfahren. Also mal abgesehen vom Platz, wo geht denn dieser Trend hin?
Naja, das Saarland ist nach wie vor immer noch ein Automobilland. Das bezieht sich auf die Art und Weise, wie man hier sein Geld verdient, nämlich im Produzieren von Teilen für Automobile. Und das schlägt sich natürlich auch noch ein bisschen in der Philosophie nieder. Deshalb sind wir ja auch nicht wirklich an der Spitze, wenn es um das Thema Radfahren zum Beispiel geht. Und auch beim ÖPNV haben wir eine gewisse Trägheit in den letzten Jahren durchaus auch gehabt, wenn es darum ging zu sagen, lasst uns das Thema nach vorne schieben. Bei beiden habe ich jetzt wirklich den Hebel rumgelegt. Beim Radfahren sind wir aus dem Sattel gegangen und machen jetzt dort richtig Druck, dass wir nicht nur bei der Frage, wo kann man noch einen Radweg bauen, sondern auch, wie sicher ist das Radfahren in den Städten, das sind die meisten Kilometer, die zurückgelegt werden, in den Kommunen vorankommen, aber auch bei der Frage ÖPNV. Ich will, dass wir jetzt wirklich über eine neue Qualität des ÖPNVs hier im Saarland reden. Dazu hoffe ich, dass die Saarländerinnen und Saarländer uns auch diese Chance geben und nicht immer noch in der alten Defizitbetrachtung bleiben. Denn das, was wir jetzt vorgelegt haben, zum einen mit der Tarifreform, die zum 1. Juli startet, und zum anderen mit dem Verkehrsentwicklungsplan, der viel mehr Möglichkeiten bieten wird, einzusteigen in einen attraktiven ÖPNV, haben wir eine Zukunftsvision für den saarländischen ÖPNV vorgelegt, wie es sie in diesem Land noch nicht gegeben hat. Wir reden über kilometerlange Reaktivierungen, die angegangen und untersucht werden sollen. Ich weiß, das geht alles nicht schnell genug, mir auch nicht. Aber zum ersten Mal reden wir nicht über ein weniger an Strecken auf der Schiene, sondern wir reden über ein großes Mehr an Strecken auf der Schiene, weil wir sie neu verlegen wollen und Verkehre darauf bringen wollen. Wir wollen ein integriertes Netz haben zwischen Saarbahn auf der einen Seite, den Regionalbahnen auf der anderen Seite. Für den Nutzer ist es völlig egal. Wir wollen neue Taktungen haben auf der Hauptstrecke im Viertelstundentakt zwischen Saarlouis, Völklingen, Saarbrücken und St. Ingbert unterwegs zu sein. Das ist ein großstädtisches Angebot, wie wir es von anderen Stellen auch schon kennen. Und wir wollen auch gucken, dass das Busnetz dazu vernünftig ausgerichtet ist, zusammen mit den Kommunen. Ich habe jetzt mal sozusagen meine Vision geschildert, aber ich brauche auch ein paar Partner, die mit mir marschieren, denn es ist nicht alleine Aufgabe des Landes, sondern auch Kommunen und diejenigen, die dort entscheiden, müssen für sich auch entdecken, dass die Frage von Anbindung, die Frage, wie organisiere ich Mobilität in meiner Kommune, abseits davon habe ich einen Parkplatz für mein Auto, eine entscheidende Lebensqualitätfrage ist und dass ich das auch zum Schwerpunkt meiner Politik in einer Kommune auch erklären kann. Wir sind auf jeden Fall dort bereit und reichen die Hand zu allem, was hilft, den ÖPNV in diesem Land besser zu machen.
Zukunft hat den großen Vorteil, sie ist unkonkret, was allerdings auch ein Nachteil ist. Man kann nie genau sagen, in welche Richtung sich etwas entwickelt und man muss hin und wieder auch mal noch mal ein bisschen zurückrudern, wenn es um die Zukunft geht.
Na, das stimmt. Also sag mal, wer losmarschiert und sich verläuft, kann sein, dass er nochmal zurückmarschiert. Aber die Alternative dazu ist ja nicht stehen bleiben. Und ja, Zukunft ist unkonkret, aber Konzepte und Pläne sind es nicht. Und ich finde, das ist das Entscheidende, was wir jetzt brauchen. Pläne und Konzepte. Ich habe einen klaren Plan dafür, wie wir Industrie in diesem Land umbauen wollen, was uns dabei hilft. Flächen, Technologie, Vernetzung. Wir haben noch gar nicht über das Thema IT, IT-Sicherheit, was wir dort investieren, gesprochen. Plus einen klaren Plan in dem Fall für die Mobilität und das, was wir parallel auch tun müssen, damit wir die Beschäftigten in diesem Prozess auch mitnehmen. Das ist alles mehr als konkret. Die Tarifreform ist geeignet, die Zukunft zu gestalten. Aber die Zukunft ist an der Stelle jetzt. Denn der 1. Juli ist quasi übermorgen und dann wird die Tarifreform wirksam werden. Und die Studien für die Machbarkeit der Reaktivierungen, die werden wir, sobald der VEP verabschiedet ist, werden wir sie in Auftrag geben. Und dann werden wir die nächsten Schritte dafür gehen. Das ist nicht nur Wolkenkuckucksheim und das findet nicht alles nur dann statt, wenn die Strommasten blühen, sondern das kann man alles ganz konkret machen, wenn man einen Plan hat für dieses Land. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlicher geworden, welchen Plan ich für dieses Land auch habe. Und bei allen Herausforderungen, die es dazu gibt, kann ich nur sagen, als Politikerin ist das ein Glücksfall, in Zeiten des Wandels zu leben. Denn nur Fassbieranstiche und Grußworte, das ist nicht zwingend das, was einen allein antreiben sollte, in der Politik zu sein, sondern die Dinge verändern zu können. Und ich glaube, es war noch nie so spannend und man war allerdings umgekehrt auch noch nie so gefordert, die Dinge zu verändern wie aktuell. Insofern, bei allen Herausforderungen, finde ich, gehen wir auf sehr, sehr spannende Zeiten zu. Und das Wichtigste ist, dass wir den Leuten signalisieren können und sie es uns auch glauben, zu Recht auch glauben, dass wir das hinbekommen und dass sie nicht den Preis dafür bezahlen.
Die Zukunft ist spannend und wird es sicherlich auch bleiben. Es gibt noch so viele Themen, über die man reden kann. Von daher danke ich Ihnen für dieses Gespräch und für diesen Podcast.
Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Lust auf Zukunft gemacht und wir sind bereit.
Dankeschön.
Dankeschön.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.
Sie haben Ihr Gartenhaus gestrichen, habe ich gesehen. Hoffentlich mit einer umweltverträglichen Farbe.
Ja, selbstverständlich. Also ich hatte den Eindruck, das hat auch so was Therapeutisches. Ne? Man muss einfach nur so. Nee, so muss ich mal.
Das hat so was Gutes mit eigener Hände Arbeit.
Ja, also mir macht das Spaß.
Ich danke.
Bis dann. Tschüss. Danke.